Stell dir vor, du lebst in einer WG. Also alles läuft eigentlich ganz gut, aber es gibt da dieses eine ewige Problem.
Lass mich raten, der Putzplan?
Naja, fast. Es geht um Essen. Jemand isst ständig den teuren Käse der anderen und weigert sich einfach, etwas in die WG-Kasse einzuzahlen.
Ah, okay. Der absolute Klassiker.
Genau. Die Stimmung brodelt halt. Und eines Abends platzt deinem Mitbewohner am Küchentisch dann endgültig der Kragen.
Oh, wow.
Ja. Er baut sich auf, macht den Käsedieb vor allen anderen lauthals zur Schnecke und zwingt ihn, sofort 50 Euro als Strafe in die Kasse zu werfen.
Okay, harte Nummer.
Absolut. Absolute Stille im Raum. Und jetzt die entscheidende Frage an dich, also an dich als Hörer. Ist dieser Typ, der da gerade hart durchgegriffen hat, ab sofort der Held der WG?
Weil er endlich für Gerechtigkeit gesorgt hat?
Genau. Oder ist er eher eine aggressive Gefahr für die Harmonie? Die Wissenschaft sagt dazu nämlich etwas super Spannendes. Die Hälfte von euch am Küchentisch wird ihn heimlich zum Anführer wählen wollen und die andere Hälfte wird ihn ab sofort fürchten und verachten.
Krass, so gespalten?
Ja, total. Warum eine einzige, eigentlich gerechte Tat eine Gruppe komplett in zwei Lager spalten kann, darum geht es in unserer heutigen tiefgreifenden Recherche.
Und um dieses Rätsel zu lösen, stützen wir uns heute auf ein brandneues psychologisches Manuskript. Das wurde 2026 für das renommierte Personality and Social Psychology Bulletin akzeptiert.
Okay.
Das Forscherteam, also Richard Rau, Luise Hönig, Mitja de Beck und Michael P. Gross von der Uni Münster und der HMU Potsdam, die haben genau dieses Phänomen im Labor isoliert.
Spannend, wie heißt die Studie?
Der Titel ihrer Arbeit lautet Receiving Applause from the Right.
Genau. Und bevor wir da jetzt die Fakten auf den Tisch legen, muss ich für dich als Hörer gleich zu Beginn eine wirklich wichtige Einordnung vornehmen.
Ja, das ist wichtig hier.
Der Titel deutet es ja schon an, wir bewegen uns heute im Bereich der politischen Psychologie. Genauer gesagt geht es um das Konzept des rechtsradikalen Autoritarismus, im Englischen Right-Wing Authoritarianism oder kurz RWA. Das klingt natürlich extrem politisch aufgeladen, deshalb machen wir gleich hier einen harten Cut. Wir bleiben bei dieser Analyse absolut neutral.
Absolut.
Wir schlagen uns auf gar keine politische Seite, wir werten das auch nicht. In der Psychologie ist RWA schlicht ein etabliertes Messinstrument für eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur.
Richtig.
Wir sind heute quasi deine objektiven Übersetzer, die dir die rohen, faszinierenden Daten aus dem Labor aufschlüsseln, damit du am Ende einfach selbst deine Schlüsse ziehen kannst.
Völlig richtig. Die Forscher wollten ja auch nur menschliches Verhalten auf der Mikroebene verstehen, weit abseits von irgendwelchen Wahlkämpfen.
Okay, aber wie testet man das?
Naja, um herauszufinden, warum Menschen auf Bestrafung so extrem unterschiedlich reagieren, mussten sie diese alltägliche WG-Situation erst einmal künstlich im Labor nachbauen. Sie nutzten dafür ein ganz klassisches Werkzeug der Verhaltensökonomie, das sogenannte öffentliche Güterspiel oder Public Goods Game.
Aber Sie haben das nicht einfach an einem Tisch mit ein paar Spielkarten gemacht, oder? Ich stelle mir das eher wie ein hochgradig kontrolliertes Vakuum vor.
Absolut. Wir sprechen hier von 667 Teilnehmern. Die wurden in Gruppen von 7 bis 9 Personen aufgeteilt.
Ach, das ist ordentlich.
Ja. Aber sie saßen eben nicht gemütlich zusammen. Jeder Teilnehmer saß isoliert in einer eigenen Kabine vor einem Computermonitor.
Also komplett abgeschottet.
Genau, es gab Sichtschutzwände und sie trugen sogar große Lärmschutzkopfhörer. Jeder soziale Hinweis, also ein Lächeln, ein wütender Blick, ein Räuspern, war komplett ausgeschaltet. Es ging rein um nackte Zahlen.
Totale Isolation. Okay, das schließt schon mal aus, dass jemand am Ende den Bestrafer feiert, nur weil er ein sympathisches Gesicht oder eine charismatische Stimme hat.
Ganz genau.
Wie lief dieses Spiel dann ab? Soweit ich weiß, fängt man ja meistens mit einer Art Startkapital an, ne?
Richtig. In der ersten Stufe bekamen 4 Mitglieder der Gruppe, nennen wir sie mal die potenziellen Beitragenden, jeweils 2 € echtes Geld auf ihr virtuelles Konto.
Okay, echte Euros. Das motiviert.
Und dann stellte der Computer sie vor das klassische soziale Dilemma. Sie konnten jeden Cent dieses Geldes sicher für sich behalten. Oder sie konnten einen Teil oder sogar alles in einen gemeinsamen Gruppentopf spenden.
Okay, lass uns das mal aufdröseln, weil genau hier die Psychologie des Trittbrettfahrens anfängt. Wenn ich spende, muss es ja irgendeinen Anreiz geben. Die Forscher machen das meistens so, dass das gespendete Geld vervielfacht wird, richtig?
Ganz genau. Das ist der Clou des ganzen Spiels. Für jeden einzelnen Cent, der in diesen Gruppentopf wanderte, schütteten die Forscher eine Dividende an alle Gruppenmitglieder aus.
An alle? Auch an die, die nichts gegeben haben?
Ja, an alle. Genauer gesagt, jeder gespendete Euro brachte jedem in der Gruppe, unabhängig davon, ob er selbst gespendet hatte oder nicht, 30 Cent ein.
Moment, ich muss kurz rechnen. Also, wenn ich mein Herz in die Hand nehme und als einziger von den vier Leuten meinen ganzen Euro in den Topf werfe, dann wird der zwar vervielfacht,
richtig,
aber ich bekomme am Ende nur 30 Cent zurück. Ich mache also 70 Cent Verlust.
Exakt.
Die Gruppe als Ganzes gewinnt zwar, weil vier Leute jeweils 30 Cent bekommen, das sind ja insgesamt 1,20 Euro. Der Kuchen wird größer, aber mein eigenes, persönliches Stück vom Kuchen schrumpft massiv.
Das hast du perfekt zusammengefasst. Was für die Gemeinschaft langfristig ideal ist, also maximale Spendenbereitschaft von allen, steht im absoluten Widerspruch zum individuellen Profit.
Weil ich ja blöde wäre, wenn ich was spende.
Finanziell gesehen ja. Der extremste Anreiz in diesem Spiel ist es, egoistisch zu sein. Du behältst deine 2 Euro komplett für dich und hoffst einfach darauf, dass die anderen naiv genug sind zu spenden.
Ach krass.
Dann kassierst du nämlich deine 2 Euro plus die Dividende aus dem Topf. Das ist die laborgetreue Nachbildung des Trittbrettfahrers. Quasi der Typ, der das gemeinsam finanzierte Toilettenpapier nutzt, ohne je selbst welches zu kaufen.
Und das ist die Falle, in die so viele tappen. Man fängt dann an zu rationalisieren, so nach dem Motto, ach, die anderen haben genug, da fällt mein fehlender Beitrag gar nicht auf.
Genau.
Aber das war ja erst Stufe 1. Die Forscher haben das Ganze noch verschärft, indem sie in Stufe 2 die Bestrafung eingeführt haben.
Ja, jetzt wird's ernst.
Die restlichen Gruppenmitglieder, die in der ersten Runde ja nur Beobachter waren, bekamen jetzt eine neue Rolle.
Sie wurden zu den potenziellen Bestrafern. Sie sahen auf ihrem Bildschirm eine genaue Auflistung. Teilnehmer A hat voll gespendet, Teilnehmer B hat jeden Cent behalten.
Okay, sie wussten also Bescheid.
Und nun bekamen diese Beobachter ebenfalls Geld und konnten entscheiden, ob sie einen Teil ihres eigenen Einkommens opfern wollen, um das Konto der Trittbrettfahrer zu schmälern. Der Hebel war echt gewaltig.
Wie? Gewaltig.
Für jeden Euro, den ein Bestrafer opferte, wurden dem Trittbrettfahrer 3 Euro abgezogen.
Puh, aber warum sollte ich das überhaupt tun? Ich meine, ich sitze da anonym in meiner Kabine mit Kopfhörern. Ich kenne diese Leute nicht.
Mhm.
Warum sollte ich mein hart verdientes Geld verbrennen, nur um einem unsichtbaren Egoisten das Leben schwer zu machen? Das ist doch völlig irrational, oder?
Finanziell gesehen ist es absolut irrational. Aber psychologisch gesehen ist diese altruistische Bestrafung, wie man das in der Fachsprache nennt, ein faszinierendes Phänomen.
Inwiefern?
Naja, frühere Studien sind an genau dieser Frage fast verzweifelt, weil die Ergebnisse so widersprüchlich waren.
Oh, echt?
Ja. Einerseits gab es Forschungsgruppen, die sagten, jemand, der auf eigene Kosten eingreift, beweist moralische Stärke. Er opfert sich für die Normen der Gruppe. Das müsste ihm eigentlich enormen sozialen Status und Bewunderung einbringen.
Ah, also der selbstlose Beschützer. Der edle Ritter, der den Drachen erschlägt, damit das Dorf in Frieden leben kann. Das klingt eigentlich logisch.
Auf der anderen Seite fanden andere Studienreihen genau das Gegenteil heraus. Dort wurden die Bestrafer von der Gruppe überhaupt nicht gefeiert.
Sondern?
Im Gegenteil, ihr Status sank, sie wurden teilweise als unsympathisch oder sogar gefährlich eingestuft. Bestrafung ist eben nicht nur Gerechtigkeit. Sie ist immer auch ein aggressiver, dominanter Akt.
Ja, man greift jemanden ja aktiv an und vernichtet Ressourcen.
Genau. Und viele Beobachter reagieren darauf mit tiefer Skepsis.
Und genau an diesem Punkt, also in diesem scheinbar unlösbaren Widerspruch der bisherigen Forschung, hatten die Autoren dieser neuen Studie ihren Heureka-Moment.
Richtig.
Sie haben das Problem einfach mal umgedreht. Sie haben gesagt, vielleicht suchen wir am völlig falschen Ende. Vielleicht liegt das Rätsel gar nicht im Verhalten des Bestrafers, es liegt an den Leuten, die dabei zuschauen.
An deren Persönlichkeit, um genau zu sein. Und das führt uns direkt zu dem vorhin erwähnten Konzept des Right-Wing Authoritarianism, also RWA.
Okay.
Um zu verstehen, warum die Forscher genau diesen Faktor gewählt haben, müssen wir kurz in die Entstehungsgeschichte schauen.
Gerne.
Das Konzept wurde ursprünglich nach dem Zweiten Weltkrieg von Denkern wie Theodor W. Adorno entwickelt und später dann vom Psychologen Bob Altmaier verfeinert.
Mhm.
Sie wollten verstehen, warum Menschen bestimmten dogmatischen oder autoritären Systemen folgen. Heute ist das in der Persönlichkeitspsychologie ein Maß dafür, wie sehr jemand auf traditionelle Werte, sozialen Zusammenhalt und die Unterwerfung unter Autoritäten pocht.
Das heißt, wir sprechen von Menschen, für die Regeln nicht einfach nur nette Richtlinien sind, sondern das absolute Fundament, das die Gesellschaft vor dem totalen Chaos bewahrt.
Genau. Die Forscher fokussierten sich dabei besonders auf eine Unterkategorie des RWA, die sogenannte autoritäre Aggression.
Was genau ist das?
Das ist die Neigung, hartes Durchgreifen gegen Normverletzer zu befürworten und sogar aktiv zu fordern.
Aber was mich hier am meisten interessiert, warum reagieren Leute mit hohen RWA-Werten so extrem auf Regelbrüche? Für mich ist jemand, der sich an der Supermarktkasse vordringelt, einfach ein Idiot. Ich rege mich kurz auf und dann ist es vergessen.
Ja.
Aber für jemanden mit hohen RWA-Werten ist das scheinbar ein viel größeres Drama, oder?
Was hier faszinierend ist, ist die grundlegend andere Wahrnehmung der Realität. Menschen mit stark ausgeprägten RWAs scannen ihre soziale Umwelt quasi permanent nach Bedrohungen ab.
Ah, okay.
Sie haben ein enorm starkes Bedürfnis nach Sicherheit und Vorhersehbarkeit. Der Typ an der Supermarktkasse oder der Trittbrettfahrer in unserem Laborspiel ist für sie nicht einfach nur ein unhöflicher Einzelgänger.
Sondern?
Er ist ein Riss in der Matrix der Zivilisation. Er stellt eine symbolische Bedrohung für das gesamte System dar. Wenn man ihn gewähren lässt, so die innere Logik, dann zerfällt die Gemeinschaft.
Ah, er ist also der Dominostein, der, wenn er fällt, alles andere einfach mit sich reißt.
Exakt. Und wenn nun jemand anderes einschreitet, also unser Bestrafer aus dem Spiel, dann löst das bei Zuschauern mit hohen RWA-Werten eine tiefe Erleichterung aus.
Weil jemand was tut.
Genau. Es signalisiert, das System funktioniert noch. Die Ordnung wird verteidigt.
Aber wir sprechen hier ja oft von Polizei, von harten Gerichtsurteilen, von großen staatlichen Strukturen. Gilt dieser Drang nach Strafe und Autorität auch in komplett banalen Alltagssituationen?
Wie meinst du das?
Naja, nehmen wir ein Online-Hundeforum oder die Nachbarschafts-WhatsApp-Gruppe. Da gibt es ja keine Polizei, keine formellen Gesetze. Greift dieser RWA-Mechanismus da trotzdem?
Das ist eine der brillantesten Erkenntnisse dieser Studie. Die Forscher haben bewiesen, dass sich dieser Mechanismus auch in völlig informellen Kleingruppen abspielt, die quasi aus dem Nichts entstehen.
Wahnsinn.
In diesen isolierten Laborkabinen gab es keine Autoritätsfiguren. Es waren komplett Gleichgestellte, die gerade erst aufeinander getroffen waren.
Mhm.
Und dennoch, sobald implizite Normen gebrochen werden, greifen Menschen mit hohen RWA-Werten auf Bestrafung zurück, um die Ordnung wiederherzustellen. Und sie belohnen diejenigen, die diese Drecksarbeit für sie erledigen.
Okay, das ist die psychologische Theorie. Aber wie misst man im Labor denn objektiv, dass jemand wirklich belohnt wird oder Status bekommt?
Das ist eine gute Frage.
Ich nehme an, die haben nach Runde 4 einfach einen klassischen Fragebogen ausgeteilt. So auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr magst du den Typen, der gerade den Egoisten finanziell ruiniert hat?
Das war der erste Schritt, ja. Sie nutzten klassische Ratingskalen mit Aussagen wie »Ich bewundere diese Person« oder »Diese Person ist nützlich für meine Ziele«.
Okay. Das misst aber ja nur die subjektive Wahrnehmung.
Genau. Und in der Psychologie wissen wir ja, was Menschen in Fragebögen ankreuzen und wie sie dann wirklich handeln, wenn es hart auf hart kommt, das sind oft zwei völlig verschiedene Paar Schuhe.
Oh ja.
Deshalb sind die Forscher einen genialen Schritt weitergegangen.
Und hier wird es wirklich interessant. Das ist mein absoluter Lieblingsteil des Experiments. Sie haben die Worte auf die Probe gestellt und eine sogenannte Extra-Runde eingebaut.
Ja.
Stell dir das mal so vor, du bist in der Schule. Es gibt diesen einen selbsternannten Flurmonitor, der pedantisch jeden aufschreibt, der in der Pause auf den Gang rennt.
Oh Gott, ja.
Und plötzlich tritt der Direktor ans Mikrofon und sagt, so liebe Schüler, wir wählen jetzt demokratisch, wem wir die Generalschlüssel für den Tresorraum der Schule geben.
Eine sehr, sehr anschauliche Metapher. Im Labor sah das so aus. Nach den 4 regulären Runden mussten alle Teilnehmer ein Ranking erstellen.
Okay.
Sie sollten die anderen Gruppenmitglieder durchplatzieren, um jemanden für eine Position der absoluten Macht zu bestimmen. Derjenige, der in der Gruppe den ersten Platz belegte, bekam in einer abschließenden Bonusrunde die Kontrolle über die finanzielle Auszahlung aller anderen.
Das ist heftig.
Ja. Dieser gewählte Anführer konnte bis zu 5 Euro völlig frei umverteilen. Er konnte jemandem Geld wegnehmen und es jemand anderem zuschieben. Er hätte auch einfach alles in die eigene Tasche stecken können.
Das ist echt der ultimative Vertrauensbeweis. Man unterwirft sich quasi freiwillig der Macht einer anderen Person.
Richtig.
Man gibt die Kontrolle über das eigene Geld ab. Und die Wähler wussten ja durch die Runden davor ganz genau, wer der harte Bestrafer war und wer derjenige, der kooperativ gespendet hat.
Genau. Und das war die harte, verhaltensbasierte Messung für sozialen Status. Status bedeutet hier nicht nur, dass man jemanden nett findet,
sondern
es bedeutet, dass man freiwillig bereit ist, dieser Person Einfluss und Macht über die eigene Situation einzuräumen.
Die Bühne ist also bereitet. Das Spiel wurde gespielt. Kurzer Fakt am Rande, den ich Wahnsinn finde. 71% der Teilnehmer, die eigentlich spenden sollten, haben irgendwann im Spiel mal den Trittbrettfahrer raushängen lassen.
Ja, die Versuchung war einfach zu groß.
Und 70% derer, die die Macht hatten zu bestrafen, haben das auch mindestens einmal getan. Das Labor war also ein echtes Haifischbecken voller Egoisten und Sheriffs. Wer hat nun die Wahl zum Anführer gewonnen?
Die Ergebnisse sind glasklar und bestätigen die Vorhersagen der Forscher. Aber sie sind halt komplexer als ein einfaches Ja oder Nein.
Okay, hau raus.
Zuerst einmal. Wenn man alle Teilnehmer in einen großen Topf wirft, gab es keinen generellen Vorteil für die Bestrafer. Das harte Durchgreifen an sich führt nicht automatisch dazu, dass man auf der Karriereleiter der Gruppe nach oben klettert.
Lass mich das mal übersetzen. Das ist quasi wie bei Koriander im Essen.
Wie kommst du jetzt auf Koriander?
Naja, es gibt nicht den einen Haupteffekt, dass Koriander jedes Gericht für absolut jeden Menschen automatisch besser macht. Es ist keine universelle Zutat für Status.
Ah, ein fantastischer Vergleich. Ja, es hängt komplett von deinen genetischen Anlagen ab, ob Koriander für dich nach Seife oder nach einem frischen Gewürz schmeckt.
Genau.
Und genau das ist in der Statistik ein Interaktionseffekt. Die Forscher stellten fest, die Reaktion auf die Bestrafung hing fast vollständig von den psychologischen Genen der Zuschauer ab, also von ihren RWA-Werten.
Das heißt ganz konkret?
Je härter und öfter eine Person die Trittbrettfahrer bestrafte, desto mehr sozialen Status und Bewunderung bekam sie von den Zuschauern, die selbst hohe RWA-Werte aufwiesen.
Ah.
Für diese ordnungsliebenden, sicherheitsorientierten Beobachter schmeckte der Koriander fantastisch. Sie wählten den Bestrafer zum Anführer. Sie vertrauten ihm ihr Geld an. Er war ihr absoluter Held.
Okay, krass. Und was ist mit den Leuten mit niedrigen RWA-Werten? Diejenigen, die eher liberal, vielleicht etwas anti-autoritär eingestellt sind?
Für die schmeckte es extrem nach Seife. Zuschauer mit niedrigen RWA-Werten tendierten dazu, exakt denselben Bestrafern weniger Status zu geben. Sie werteten diese Personen ab.
Weil sie Angst hatten.
Ja, für sie signalisierte das harte Eingreifen keine Sicherheit, sondern Gefahr, Aggression und ein problematisches Bedürfnis nach Kontrolle. Sie wollten diesem Typen auf gar keinen Fall den Schlüssel zum Tresorraum geben.
Also, was bedeutet das alles für unser WG-Beispiel vom Anfang? Es bedeutet, dass die Tat an sich, also das Bestrafen des Käsedieps, völlig neutral ist.
Mhm.
Es ist das Publikum, das der Tat ihre Bedeutung gibt. Wenn du in einer Gruppe hart durchgreifst, spaltet sich der Raum in exakt dem Moment, in dem du den Mund aufmachst.
Richtig.
Die Konservativen am Tisch denken sich, endlich sagt's mal einer. Und die Liberalen denken, was für ein irre, aggressiver Kontrollfreak.
Genau das ist die Kernaussage. Und die Forscher haben echt extrem penibel gearbeitet, um sicherzustellen, dass keine anderen Faktoren dieses Ergebnis verfälschen. Sie haben eine Reihe von sogenannten Robustheitschecks durchgeführt.
Hm. Lass mich raten. Ich hätte jetzt intuitiv die Schublade aufgemacht und gesagt, na klar, die Leute, die den harten Sheriff feiern, das sind wahrscheinlich eher die älteren Teilnehmer, vielleicht eher Männer, die auf so traditionelle Machtstrukturen stehen.
Da liegst du falsch. Die Daten sagen etwas völlig anderes. Alter und Geschlecht spielten absolut keine Rolle für diesen Effekt.
Echt nicht?
Nein. Es war wirklich die tiefliegende psychologische Struktur des Autoritarismus, völlig unabhängig davon, ob der Zuschauer 18 oder 60 Jahre alt war, männlich oder weiblich.
Wahnsinn.
Aber die Forscher haben bei diesen Überprüfungen noch ein Detail gefunden, den sogenannten letzten Robustheitscheck. Und der bringt einen unfassbar spannenden Twist in die ganze Geschichte.
Oh, ich liebe Twists. Bisher reden wir ja nur von den unbeteiligten Zuschauern, also den Leuten, die einfach nur daneben sitzen und zusehen, wie jemand anderes bestraft wird.
Genau.
Was ist denn mit den Trittbrettfahrern selbst? Den Leuten, die direkt auf die Finger bekommen haben und das Geld abgeben mussten?
Exakt. Hier kippt das ganze System. Die Forscher haben isoliert betrachtet, wie die Bestraften selbst den Bestrafer bewertet haben.
Okay, und?
Man könnte ja annehmen, wenn ein Trittbrettfahrer eigentlich hohe RWA-Werte hat, also theoretisch an harte Strafen für Regelbrecher glaubt, dann müsste er nach der Bestrafung eigentlich sagen, ja, es war völlig gerechtfertigt, dass du mir das Geld abgenommen hast. Das Gesetz muss siegen.
Das wäre die absolute eiskalte Konsequenz der eigenen Ideologie.
Richtig. Aber die Realität sieht völlig anders aus. Wenn du selbst derjenige bist, der blutet, dann ist die Ideologie plötzlich völlig egal.
Ach was?
In dem Moment, in dem die Strafe die eigene Person traf, gaben alle Teilnehmer, egal ob mit hohen oder niedrigen RWA-Werten, ihrem Bestrafer extrem schlechte Statusbewertungen.
Das ist so herrlich menschlich. Regeln, Disziplin und harte Strafen sind das Wichtigste für den Erhalt unserer Gesellschaft, solange sie nur die anderen treffen.
Hahaha, ja, genau so.
Sobald es an den eigenen Geldbeutel geht, schmilzt die Liebe zur Ordnung dahin. Rache und persönlicher Groll stechen die abstrakte Weltanschauung also echt immer aus.
Das ist eine sehr präzise Zusammenfassung. Auf der direkten Ebene zwischen Täter und Bestrafer dominiert die persönliche Vergeltung. Das ordnungsliebende Prinzip, das den Bestrafer in den Himmel lobt, funktioniert wirklich nur, wenn man in der bequemen Position des unbeteiligten Dritten sitzt.
Okay, wir haben jetzt echt tief in die Abgründe von Laborexperimenten, statistischen Effekten und menschlicher Doppelmoral geblickt. Aber lass uns das mal auf den Punkt bringen.
Gerne. Wenn wir das mit dem großen Ganzen in Verbindung bringen, bietet diese Studie einen enormen Erklärungsansatz für die Eskalationen, die wir fast täglich erleben.
Wie meinst du das?
Denk an dein nächstes Meeting im Büro, an eine Sitzung im Vorstand deines Sportvereins oder einfach an die Kommentarspalte in deinem liebsten sozialen Netzwerk. Irgendjemand übertritt eine Grenze, bricht eine unausgesprochene Regel. Und dann steht jemand auf und teilt verbal extrem hart aus.
Ja, und bisher stand man oft fassungslos daneben und dachte sich, warum explodiert der Raum jetzt so? Es geht doch eigentlich nur um eine sachliche Regel. Hat der Typ den Fehler gemacht oder nicht?
Genau. Aber dank dieser Daten weißt du jetzt, es geht schon lange nicht mehr um die Sache. Die Reaktionen im Raum sind so extrem gespalten, weil es eine emotionale, psychologische Abwehrreaktion ist.
Mhm.
Die Spaltung entsteht nicht, weil die Faktenlage zum Regelbruch unklar wäre. Sie entsteht, weil die RWA-Werte der anwesenden Personen völlig gegensätzlich auf das Signal Bestrafung reagieren. Für die einen ist es das rettende Ufer, für die anderen der Untergang der zivilisierten Kommunikation.
Es ist faszinierend und gleichzeitig eine ziemlich tragische Ironie, mit der die Forscher ihre Arbeit auch abschließen. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Warum gibt es Bestrafung in Gruppen überhaupt? Der eigentliche evolutionäre Sinn dahinter ist es doch, den Zusammenhalt zu stärken. Man will die Kooperation erzwingen, Egoisten aussortieren, damit die Gemeinschaft als Ganzes überlebt.
Das ist das klassische Lehrbuchargument für die Notwendigkeit von Sanktionen, ja?
Aber die Daten zeigen uns hier echt schwarz auf weiß, dass genau dieser Versuch, die Gruppe durch Strafe zu retten, sie langfristig psychologisch zerreißt.
Absolut. Die Handlung, die Einigkeit schaffen soll, produziert unmittelbar zwei feindliche ideologische Lager. Auf der einen Seite diejenigen, die nach immer härterer Autorität rufen und auf der anderen Seite diejenigen, die jede Form von Sanktion als tyrannisch ablehnen.
Es ist ein echter Teufelskreis. Wer straft, mag vielleicht kurzfristig das Trittbrettfahren unterbinden, aber er vergiftet langfristig das soziale Klima der gesamten Gruppe. Und genau an diesem Punkt, also mit dieser krassen Erkenntnis, entlassen wir dich, liebe Hörerin oder liebe Hörer, in deine eigene Realität. Die Forschung legt extrem deutlich nahe, dass menschliche Gemeinschaften am ehesten gedeihen, wenn formelle oder informelle Bestrafung so selten und so mild wie nur irgendwie möglich eingesetzt wird.
Weil die Kollateralschäden für das Gruppengefüge einfach zu massiv sind.
Richtig. Und das wirft für dich eine fundamentale Frage auf, die du mit in den Tag nehmen kannst. Wenn wir an unsere eigene Familie, an unser Team auf der Arbeit oder an den Hobbyverein denken, wie genau müssen wir diese Systeme und Gemeinschaften eigentlich designen, damit Fairness und Kooperation zur absoluten Selbstverständlichkeit werden?
Mhm.
Ich schaffe mir Umgebungen, in denen Leute freiwillig spülen und spenden, ohne dass wir überhaupt einen selbsternannten Sheriff brauchen, der zwangsläufig die halbe Gruppe gegen sich und die Gemeinschaft aufbringt. Das ist das eigentliche Rätsel, das es für uns alle zu lösen gilt.